Archiv.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
So, alle zusammen. Wir begrüßen euch im Studio zum offenen Politkanal. Anwesend sind Ruth, Maya, Edith, Ursina, Lisa und Rita. Die heutige Sendung ist über die Tupamaros, die Frauen des MLN Tupamaro. Diese Sendung steht im Zusammenhang mit der Veranstaltung, die am kommenden Dienstag, dem 4. Juni, mit Eleuteria Fernandez Huidobro im Kanzlei stattfindet. Am Abend um 19:30 Uhr.
Die Tupamaros entstanden Anfang der 60er Jahre. Ein gewisser Raul Sendig und die von ihm gegründete Gewerkschaft der Zuckerrohrarbeiter machten damals von sich reden. Sie besetzten Fabriken und machten durch mehrere Märsche in die Hauptstadt Montevideos auf die feudalen Lebensbedingungen auf dem Lande aufmerksam. Es bildete sich eine Gruppe um Raul Sendig, Eleuterio Huidobro und Julio Marenales, deren Robin Hood-Aktionen schlussendlich unter dem Namen Tupamaros bekannt wurden. Auf ihrem Höhepunkt hatten sie, so eine Schätzung der uruguayischen Polizei, rund 10.000 mehr oder weniger militante Anhänger und Anhängerinnen. Dies bei einer Bevölkerung von 3 Millionen. Sie rekrutierten ihre Mitglieder nicht ausschließlich aus der Arbeiter- und Arbeiterinnenschaft. Immer enger wurde der Kontakt auch mit den Universitäten und den Akademiker und Akademikerinnen. Ihre spektakulärsten Aktionen waren die Besetzung der Stadt Bando, die Entführung des britischen Botschafters, die Entführung und Hinrichtung des US-amerikanischen Folterspezialisten Dan Mitrione und der Einbruch in die Finanzierungsgesellschaft Monti. Unter der verfassungsmäßigen Regierung Uruguays wurde der innere Kriegszustand erklärt, die individuellen Rechte außer Kraft gesetzt und das Land in einen Polizeistaat verwandelt. Die Tupamaras wurden 1972 militärisch zerschlagen. Nach dem Militärputsch wurde die gesamte Linke und die Gewerkschaften illegalisiert. Insgesamt lernten 50.000 Bürgerinnen und Bürger die Gefängnisse von innen kennen und fast alle sind gefoltert worden. Die Betonfestung Libertad, zu Deutsch Freiheit, wurde zum berüchtigsten Gefängnis des Subkontinentes. Berüchtigt vor allem wegen der Gehirnwäsche, der allen Häftlinge unterzogen wurden. 9 Tupamara-Führer wurden in Kasernen ins Landesinnere verlegt. Sie wurden Geiseln der Armee, damit keine weiteren Guerilla-Aktionen durchgeführt werden konnten. Fast 12 Jahre lang wurden sie völlig voneinander isoliert gefangen gehalten. Während wir uns mit den Büchern der Tupamaras beschäftigten, Bücher, welche das Gefangensein beschreiben und die Kämpfe der Gefangenen um ihre Würde, um ihre physische und psychische Gesundheit, während wir diese Bücher lasen, lösten eben diese Kämpfe in uns großen Respekt und Bewunderung aus. Doch ebenfalls während des Lesens kamen in uns die dringende Frage auf: Aber was geschah mit den Frauen? Was haben sie, die Militärs, mit den Frauen gemacht? In welchen Gefängnissen waren sie, die Genossinnen? Wie haben sie überlebt? Und je mehr wir uns mit der damaligen Organisation MLN Tupamaras beschäftigten, so wurde klar, dass auch diese Geschichte Männergeschichte ist. Die Frauen waren mit dabei, das ja, aber wie und aus welchen Beweggründen, welche Kämpfe sie ausfochten, das wurde in den von uns gelesenen Büchern kaum erwähnt. Ein einziges Buch zu den Frauen, den Tupamaras, konnten wir auftreiben. Es ist von Ana Maria Araujo, einer ehemaligen Tupamara im Exil, geschrieben worden. Sie orientiert sich an der europäischen feministischen Theorien und arbeitete unter diesen Gesichtspunkten die damalige Geschichte der MLN Tupamaros auf. Auf dieses Buch hauptsächlich stützen wir uns nun in dieser Sendung. 3 Sachen aber möchten wir zu Anna Marias Buch und so auch zu unserer Sendung vorausschicken. Erstens, die von Anna Maria beschriebene uruguayische Frau ist vor allem eine Mittelschichts- bis Oberschichtsfrau. In ihrem Buch ist kaum die Rede über die Situation von den Tausenden in Armut lebenden Frauen. Zweitens, die Interviews in ihrem Buch und die wir hier zum Teil vorlesen, sind in der besonderen Situation des Exils geführt worden und es ist deshalb anzunehmen, dass die interviewten Frauen ihre eigene Geschichte anders reflektierten als diejenigen, die in Uruguay geblieben sind. Und drittens, die Kritik von Anna Maria an den Tupamaros hätte mit ziemlicher Sicherheit auch in den europäischen 60er und 70er Jahren linken Bewegungen seine Gültigkeit. Das frauenfeindliche Verhalten ist also keineswegs eine Besonderheit der lateinamerikanischen Organisationen.
Señorita, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de 5 emblemas que vivían los problemas de la razón popular. vivían los problemas de la razón popular. Así el mundo quedó en duelo y está llorando a Porfía, por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado un poeta nacido de sus entrañas. De haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Contornos del mundo y un rito surge iracundo de todas las altas torres. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata, sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna parte. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa por Vicente Peñalosa de la nación argentina. Banderas de popelina para recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre.
Es gibt Parallelen zwischen der Kolonialisierung der unterentwickelten Länder und der Unterdrückung der Frau. Es findet sich wirtschaftliche Abhängigkeit, kulturelle Auslöschung und Identifikation mit der Kultur des Unterdrückers. Und es findet sich ebenso die ausgelegte Schlinge, die Ursprünglichkeit zu Kult zu erheben, den erst der Geist oder die Ideologie des Unterdrückers geformt und durchgesetzt hat. Der sogenannte gutartige Wilde, die nur nahrungsspendende Mutter, sind zu Symbolen für Eigenschaften geworden, die der weiße Mann verworfen hat. Paternalismus zeigt sich in vielerlei Gestalt. Sein Inhalt bleibt sich dabei gleich. Der Besitzer, der Herr und Meister ist so lange vielgeliebter Vater, bis sich der Sklave und die Sklavin auflehnt. Dem Opfer wird Entwicklung zugestanden, diese jedoch hat nach vorgegebenem Muster zu verlaufen. Der Herr verkündet Gleichheit, nur um seine Worte eilig mit der Peitsche zurückzunehmen. Dies war ein Zitat von Sheila Robontan von der Woman Resistance and Revolution. In den Ländern Lateinamerikas bildet die abhängig kapitalistische Entwicklung spezifische Unterdrückungsformen heraus. Die Geschichte des lateinamerikanischen Kontinents, der Einfluss Spaniens, das Gewicht der katholischen Religion, das Bestehen der ursprünglichen Gesellschaften sind nur einige der charakteristischen Elemente, die es für die Frauenfrage zu berücksichtigen gilt. Auch Uruguay fällt nicht aus dem Rahmen dieser lateinamerikanischen Wirklichkeit. Wenngleich die Kirche nicht eine solch erdrückende Rolle spielt wie in anderen Ländern des Kontinentes, wenn auch die frühzeitige Industrialisierung des Landes der uruguayischen Frau eine weitgehende gesellschaftliche Integration ermöglicht. trotz des hohen Alphabetisierungsgrades der uruguayischen Gesellschaft und des frühen Zugangs der Frauen zum Bildungsangebot, trotz alledem bleibt ihre Situation die alte. Die uruguayische Frau scheint befreiter zu sein als die anderen Lateinamerikanerinnen. Dies aber ist nur ein scheinbares Phänomen, das zuweilen, anstatt eine Entwicklung zu erleichtern, den Kampf nur behindert und die Realität hinter dem Glitter der Reformen und der Pseudo-Integration in die Produktion verschleiert. Unter Berücksichtigung der Ausrottung der Indios durch die spanische Conquista lässt sich die Bedeutung besser erklären, welche dem kulturellen und ideologischen Einfluss Europas in die uruguayischen Gesellschaft zukommt. Tatsächlich prägen zuerst Spanien, danach die verschiedenen Einwanderungsströme die Bevölkerung und die Frau Uruguays. In der Zeit der Conquista ist die Lage der spanischen Frauen weitaus erniedrigender und unterdrückter als die Frauen im übrigen Europa. Die arabischen Traditionen, geprägt durch islamische Religion und Kultur während der 7 Jahrhunderte arabischer Vorherrschaft, lasten auf dem Leben der Frau, zusätzlich zum Gewicht der patriarchalischen, katholischen Traditionen des mittelalterlichen Abendlandes. Vom wirtschaftlichen und sozialen Leben ausgeschlossen, besteht ihr Einbezug ins gesellschaftliche Leben darin, bei Zusammenkünften und Festen als schmückendes Beiwerk zu dienen. Bereits in jener Zeit wird die Frau als bewundertes und begehrtes Objekt betrachtet. Als eigentliche Luxusware wird die Frau zum romantischen Ideal, bewundert um ihre Schönheit, verehrt um ihre Unterwerfung und ihre Sanftheit willen, beschützt wegen ihrer Zerbrechlichkeit. Die gesellschaftlich angebetete und die an den Herd gebundene, auf ihre bloße Gebärfähigkeit reduzierte Frau sind nichts weiter als zwei Seiten einer einzigen Realität. Ob Luxusweibchen oder Küchenmagd, niemals wird sie um ihre Selbstwillen beachtet, ihre intellektuellen, künstlerischen oder handwerklichen Fähigkeit wegen wertgeschätzt, die ihre Integration in das politische und soziale Leben hätten bewirken können. In der städtischen Bourgeoisie, genau wie in der Welt des kleinen, ländlichen Dorfes, bleibt die Frau stets im Haus, ihrer Familie geweiht, dem Herrgott, dem Herrn Mann doppelt unterworfen, devot und treu ergeben. Die Einwanderungsströme um die Jahrhundertwende herum spielen ihrerseits eine nicht minder grundlegende Rolle. Der italienische Mezzogiorno, bitterarm und ideologisch weit konservativer und zurückgeblieben als das übrige Italien und Europa, muss als prägender Faktor in die Analyse der Situation der uruguayischen Frauen unbedingt einbezogen werden. Die in ihrer erdrückenden Mehrheit einer bäuerlichen Kultur und Gesellschaft entstammenden italienischen Immigrantinnen stärken den Einfluss der patriarchalischen Familie nur noch mehr. Der Pater Familias genießt ein absolutes Eigentums- und Verfügungsrecht über seine Frau und Kinder, über den Acker und seine Güter. Der Nutzwert der Frau ist eine Funktion ihrer Fähigkeit zu gebären und die Haushaltung ordentlich zu besorgen. Die italienische Mama verfügt über keinen Fußbreit Raum zu individueller Verwirklichung, umso größer die Liebe und die Aufopferung, die sie auf ihre Kinder wirft. Betont werden muss, dass ihre sogenannte Unfähigkeit das Ergebnis sowohl ideologischer wie ökonomischer Zwänge ist, welche durch den tiefen Entwicklungsstand der Produktivitätskräfte jener Zeit bestimmt werden. Die italienische Mama versteht sich ausschließlich als Mutter. Ihre Sexualität, ihre Wünsche und persönlichen Bedürfnisse fallen völlig unter den Tisch, auf dem sie ihr Leben den Kindern opfert. Dieses Muster selbstloser Aufopferung findet sich heute noch bis hin zu den Frauen politischer Militanter.
I live alone, but I don't like it. would like it better if I were red. Then I wouldn't have to trundle home, all alone, to my cold little bed. If only I could find the right kind, I wouldn't mind standing on the brink. But all that I get is the wrong kind. Water, 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 and not a drop to drink. I've got plenty of men in my life, but there's not enough life in my men. All they get is a yeah. I keep sighing, and they keep trying. I've got lots of fellows who care, but they can't stand the wear and the tear. They've seen.
I'm a stranger, stranger here. I'm a stranger.
Bon temps.
Uruguay hat sich das Vorbild der westlichen Kleinfamilie durchgesetzt. Charakteristisch für die uruguayische Familie ist, dass die Zahl ihrer Mitglieder auffallend kleiner ist als im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern. Auch was die Bürgerrechte der Frauen betrifft, ist Uruguay somit den meisten und nicht nur lateinamerikanischen Ländern voraus. In dieser recht fortschrittlichen Zivilgesetzgebung äußert sich der Einfluss bestimmter liberaler Ideen um die Jahrhundertwende. Schon 1916 legte das Parlament den 8-Stunden-Tag fest und 2 Jahre früher hatte es ein Gesetz angenommen zum Schutz von Frauen und Kindern, denen keine gefährliche und ungesunde Arbeiten mehr aufgebürdet werden dürfe. Ein weiteres Gesetz von 1918 war das Stuhlgesetz, womit beschlossen wurde, dass sich Büroangestellte fortan berechtigt sind, ihre Arbeitsstunden sitzend zu verbringen. Als erstes Land von Lateinamerika wurde 1917 das Frauenstimmrecht im Parlament thematisiert. Von da an kämpfte die Frauenbewegung in Uruguay 15 Jahre lang, bis 1932 das Stimmrecht endlich eingeführt wurde. Erzählen wir etwas zu den damaligen Frauenkämpfen über die Frauen und ihre Strukturen. 1906 stellte die Lehrerin Maria Abella de Ramirez am Internationalen Kongress der Gedankenfreiheit in Argentinien ein Minimalprogramm von Frauenforderungen vor. 10 Jahre später wird in Montevideo der Nationale Frauenkongress ins Leben gerufen von einer Doktorin der Medizin. Dieser Rat setzte sich 2 Hauptziele, den Kampf fürs Frauenstimmrecht sowie den Kampf gegen den Frauenhandel, der sich ausbreitete, weil Montevideo als freier Hafen dafür sehr günstig gelegen war. Die ersten Uruguayanerinnen, die den Kampf für die Frauenrechte aufnehmen, sind alle qualifizierte Berufstätige und stammten aus dem wohlhabenden Bürgertums Montevideos. Sie waren Lehrerinnen, Anwältinnen, Medizinerinnen und so weiter. Erst einige Jahre später wurde die Union der Telefonistinnen gegründet, die erste Bewegung der werktätigen Frauen. Diese Frauen organisierten den Kampf gegen die Teuerung und gegen den Alkoholismus. Nun, der Nationale Frauenrat arbeitete als autonome, nicht gemischte Organisation und koordinierte die verschiedenen Frauenbewegungen in Uruguay und nahm außerdem Verbindungen auf zu den anderen wenigen Frauenbewegungen, die sich in Lateinamerika organisierten. Unleugbar hat in Uruguay während der ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts eine bedeutende feministische Bewegung bestanden, organisiert, autonom, nicht gemischt und mit internationalen Beziehungen zu anderen Frauenbewegungen. Sie äußerte sich in mächtigen Straßendemos, mittels Petitionen, einer eigenen feministischen Presse und einer reichen Frauenliteratur. Indessen fiel diese Bewegung nach und nach wieder auseinander und der spezifische Kampf für Frauenrechte verschwand allmählich. Wie auch in vielen anderen Ländern ermöglichte der reformistische Forderungscharakter der damaligen Frauenbewegungen, diese in den Rahmen der kapitalistischen und patriarchalen Gesellschaft zu integrieren. Die herrschenden Klassen haben es verstanden, im Zuge der Modernisierung Uruguays die revolutionären Kräfte einzubinden. Dessen ungeachtet ist die Rolle der zeitgenössischen feministischen Bewegung ein ganz bedeutender gewesen. Sie lief sich tot, weil sie nicht fähig war, die große Mehrheit der Frauen, besonders die der Werktätigen unter ihnen, zu erreichen, aber auch weil sie die herrschende Ideologie des Staates zu wenig angegriffen haben. Seit den 40er Jahren wird der spezifische Frauenkampf sozusagen Inexistenz. Doch auch die uruguayische Volksbewegung machte da eine Periode des Stillhaltens und der Stagnierung durch. Woher aber stammen die Tupamaras? Wie jede Ausbildung in einer Klassengesellschaft ist das uruguayische Ausbildungssystem sehr selektiv, wenn auch unentgeltlich und obligatorisch. In den 60er Jahren haben gerade 4% der Arbeiterinnen und Arbeiter Zugang zu Universitäten erlangt. Dabei ist Uruguay im Bereich der Ausbildung eines der